Vom Kuhhirt zum Multimillionär. Aufgewachsen unter schweren Bedingungen und gleich hat der 90-jährige Anton Hosang nie aufgegeben. So hat er 1970 eine Firma, die Kindernährmittel herstellt, können übernehmen und hat daraus die erfolgreiche Bimbosan AG gemacht. Erst mit 83 hat er die Firma dann verkauft. Der Renato Anneler nimmt euch mit auf ein spannendes Lebenswerk jetzt im Lispo-Talk.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Lispo-Talk 2019. Das Gast ist bei mir einer, der in Amerika, würde man sagen, vom Tellerwäscher zum Millionärskarriere gemacht hat. Oder wie er es in seinem Buch, in seiner Autobiografie sagt, vom armen Kuhhirt zum Multimillionär. Der Toni Hosang, herzlich willkommen hier bei uns in Lispo.
Ja, es geht toll.
Ja, vom armen Kuhhirt zum Multimillionär. In der Schweiz redet man eigentlich nicht so darüber, wie viel das man verdient. Seid ihr für das kritisiert worden, dass ihr gesagt habt, ja, ich bin Multimillionär?
Ja, ich war immer ein bisschen der gerne ein bisschen provoziert hat. Und darum habe ich da für die Biografie auch ein bisschen einen provokativen Titel gewählt. Vielleicht war es gut, vielleicht auch nicht. Das kann man nie genau herausfinden.
Ihr seid Ende Januar vor über 90 Jahren mittlerweile auf die Welt gekommen. In Obersachsen, ein gäbiges Örtchen in Graubünden. In was für Verhältnis seid ihr denn gross geworden?
Also ich bin in ganz armen Verhältnissen gross geworden. Wir waren ein kleines Bauernbetrieb. Wir hatten weder fließendes Wasser noch Elektrizität im Haus. Spielzeug haben wir keine. In die Schule gegangen ist man nur im Winter, die 6 Wintermonate. Den Rest hat man auf dem Feld und sonst in der Landwirtschaft mithelfen. Dann hatte ich noch 2 Geschwister, die älter waren als ich. Und im Winter habe ich immer denen alles nachgemacht, was die von der Schule heimgebracht haben und so, weil anders hatte ich nichts zum machen. Das hat bewirkt, dass ich mit 6 Jahren konnte lesen und schreiben, und die haben sie mich auch gerade in die Schule geschickt mit 6 Jahren. Und das ist immer sehr bescheiden gelaufen, das ganze Leben. Da ist noch der Krieg kam 1939, der Zweite Weltkrieg. Alle Männer, die diensttauglich waren, mussten einrücken bei den grossen Mobilmachungen. Und dann haben die Buben auf die Betriebe verteilt, wo dann kein Bub rum war. Und mir jetzt bereicht so als gut 10-Jährige zum Onkel Hans Kasper. Und Tante Babette war hochschwanger, hatte schon so ein 2-jähriges kleines Mädchen und konnte praktisch in der Landwirtschaft nicht mehr helfen. Ich musste selbstständig bauen, wie ein ausgewachsener Mann. Und das hat mich sehr geprägt. Das hat mich auch sehr geplagt. Erstens haben wir alle Glieder wehten, weil man keine Melkmaschine kennt, man hatte keinen Traktor, das ist alles fast von Hand noch gelaufen. Und dann habe ich mir gesagt, das kann ja nicht sein, dass man so krampft und man hat gleich nichts. Mir war nichts wieder zu arbeiten, aber ich hätte gerne etwas dafür, und das war nicht der Fall gewesen. Und der einzige Mensch, den ich kannte, der es schön hatte in meinen Augen, war der Pfarrer.
Bevor wir auf den kommen, würde es mich noch schnell wundern. Ich habe gelesen, ihr habt heute, die sich ja die Jungen oder mit Brüsten, wer die teurere Marken an Unterwäsche hat, Tommy Hilfiger und so weiter. Bei euch war das Thema, dass ihr gar keine Unterhose hatte.
Wir haben keine Unterhose gehabt, wir haben keine Zahnbürste gekannt. Das waren Fremdwörter.
Also gut, ich nehme an, dass man wahrscheinlich auch das Thema Hygiene noch so ein bisschen anders angeschaut hat damals.
Ja, bis ich dann unter andere Leute gekommen bin. Und dann ist es einem natürlich aufgefallen, oder es ist ein anderer aufgefallen, und dann ist man gecancelt worden, weil man eben keine Unterhose hatte. Und dann ist dann natürlich sukzessiv eins nach dem anderen gekommen.
Und dann hatte ich irgendwie so das Gefühl gehabt, es muss doch noch mehr in diesem Leben geben, als so arm sein wie eine Kirchenmaus. Und hatte das Thema Kirche gefunden, mal am Pfarrer, dem geht es eigentlich gut.
Der hat ein schönes Leben, hat dann einfach daheim kurzerhand erklärt, ich will Pfarrer werden.
Und wie ist das angenommen worden?
Ja, das ist natürlich hauptsächlich von der Mutter, ist das fast jauchzend angenommen worden, weil sie ist sehr religiös war. Und für sie wäre das das Allergrößte gewesen, wenn es wirklich geworden wäre.
Ist sie katholisch erzogen worden?
Ja, Obersachsen ist fast hundertprozentig katholisch. Und sie eben sehr verwurzelt im Glauben. Und ist dann überall rumgesprungen, fragen, was man jetzt da machen und schauen. Und eben Geld haben sie geheiss gehabt. Sie hat mich also nicht können irgendwo auf eine Schule schicken, wo man etwas hätte müssen zahlen. Und dann hat die Mutter beim Pfarrer vernommen, dass er in Einsiedlung studiert hat und dass er immer noch gute Beziehungen hat zu gewissen Mönchen. Und er hat dort angefragt, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, so wie ein armes Bauernbübli, da eine Matura zu machen. Und die haben dann geantwortet, es gibt eine Möglichkeit, wenn ich gerne singen und eine starke Stimme habe, dann könnte ich in Kirchenchor kommen, weil die haben einen grossen Kirchenchor, aber sind alles nur Männer, also nur Mönche, und dort darf keine Frau an. Und die grossen Messen sind natürlich alle mindestens vierstimmige. Und dann haben sie Buben gesucht, die eben die Frauenstimmen gesungen haben. Und dort konnte ich hinkommen und mit dem Singen dort konnte ich mein Studium in Einsiedeln verdienen.
Wie ist es heute? Singt ihr noch gerne?
Ja, ich habe sogar in der Residenz, wo wir jetzt wohnen, habe ich ein Singchörli gegründet, wo wir ganz frei singen, so die Volkslieder ohne Dirigenten heute. Mhm. Es ist zwar ein Klavier dort, aber wir brauchen es höchstens zum ersten Ton
anklicken. Okay. Habt ihr das Lieblingslied?
Ja, La Montanara wäre mein Lieblingslied.
Wie kann ich fragen? Ob ja. ihr seid dann auch mal ein bisschen in die Westschweiz. Ihr seid zu einer Tante nach Genf. Das war ein Kulturschock gewesen.
Das war ein erzwungener Kulturschock gewesen, weil zumal hatte ich Stimmbruch, konnte nicht mehr singen, konnte ich also nicht mehr in Einsiedeln bleiben. Irgendetwas musste gehen. Und jetzt heisst es, ich habe eine Tante in Genf, die mache ich da einmal den Haushalt, und sie ist invalid und sie hat immer mehr Mühe, den Haushalt zu machen, wenn ich käme und würde helfen im Haushalt und Kommissionen würde ich machen und so. Die könnte dort gratis essen und wohnen. Und dann von dort aus einfach ins College. Und es war die einzige Möglichkeit, die ich hatte. Sonst hätte ich zu Hause irgendwie ein bisschen knechteln. Der Bruder, der älter war als ich, der war zu Hause. Dort hätte ich es mich auch nicht mehr gebraucht.
Habt ihr in dieser Zeit auch wahnsinnig gut Französisch gelernt?
Ja, das natürlich schon. Weil die ganze Schule ist natürlich auf Französisch gelaufen. Ich hatte enorm Mühe, ich war ein miserabler Student. Aber irgendwie konnte ich mich durchmogeln und habe mit Ach und Krach Matura bestanden. Aber dann hatte ich dann wirklich genug von der Schule, weil das war ein Krampf nebst der Schule. Habe ich natürlich noch arbeiten, weil ich auch Geld brauchte für Kleider, für Schulmaterial und so weiter. Dann bin ich zum Beck als Ausläufer nach der Schule. Am Abend bin ich in ein Kino aushelfen als Operateur. Dann bin ich auch fast Tag und Nacht beschäftigt gsi, hab nicht viel Zeit gehabt zum Lehren und hatte sehr viel müssen lehren. Und durch das ist mir dort Studieren total verleidet. Und jedes Jahr nach der Matura hatte ich irgendwie an die Uni müssen oder in ein Priesterseminar. Hat ja auch wieder Geld gekostet, hat ja auch wieder irgendwie müssen schauen, wie treibe ich das auf. Und dann haben wir überlegt, ich habe immer gehandelt, so mit allen möglichen von Sachen.
Und aber ich wollte sagen, ihr habt vorhin gesagt, ihr habt euch quasi durch den Gimmer gemogelt, hat er gesagt. Ist es despektierlich, wenn ich sage, ihr seid ein kleiner Schlitzohr gewesen?
Ja, ich war halt doch ein Bauernbübli und für ein richtiges Schlitzohr habe ich das Gefühl, braucht es etwas anderes.
Aber ihr hattet also eine gewisse Bauernschleue gehabt?
Ja, das haben wir schon.
Also, ihr habt schon relativ früh angefangen, zum Beispiel ein Heiligenbild zu handeln.
Ja, da hat es schon daheim in der Schule so Heiligenbildli farbige, wenn man gut war und alles gewusst hat. Und ich konnte sie sammeln, weil dort musste ich nie nichts lernen, weil ich es gewusst von meinen älteren Geschwistern, das ist daheim einfach alles durchgehackt worden. Und ich habe das mitbekommen, dass ich nie etwas müssen lernen und halt gleich gewusst hat, ich hatte ihre Bildchen massenhaft und andere hatten nichts gehabt, die habe ich einfach von diesen Bildchen verkauft. Nachher dann ich war zum Beispiel der Erste, der in der Schweiz Kugelschreiber verkauft hat.
Oh, auf eine clevere Art. Der hat US-Soldaten hat die einfach abgeläschelt.
Ja, genau.
Für einen 2-Fränkler auf 20 Stutz verkauft.
Ganz genau.
Das ist mal ein Marge. Aber wirklich so richtig. Man geht mit dem natürlich auch Risiken ein. Gut, wahrscheinlich hat er auch nicht am Anfang Hunderte von Kugelschreibern gekauft. Er hat auch klein angefangen. Und gleich hat er Risiken genommen. 1970 hat er dann serbelnde kleine Firma gekauft, Bimbo San.
Ja, etwas rechts hätte ich nicht können kaufen, weil ich immer noch wenig Geld hatte. Dann musste ich halt irgendeine serbelnde Firma übernehmen. Und das hat sich dann ergeben. Die haben ich kennt, die Leute, und die mussten verkaufen oder einfach die Firma eingehen. Einfach einstellen, sie waren steinreich, die hätten können aufhören ohne etwas. Und jetzt sind ja noch ein bisschen abmarkten und haben sie recht günstig bekommen und haben das dann sukzessiv aufbauen. Es ist nicht schnell gegangen, es ist mühsam gegangen, wie nur etwas, weil die Konkurrenz ist auf mich losgekommen und hat überall gesagt, ja, das kleine Bäuerli da hinten in Welcherow, was will der schon machen und so. Und ich habe einfach immer exklusive Sachen gesucht.
Was war denn so das erste Produkt, das ihr mit der Bimbo San hergestellt habt?
Also zuerst war Bimbo San 5-Korn, aber eben das hat es schon gegeben, das habe nicht ich erfunden. Ja. Und nachher dann habe ich dann vernommen von der Mütterberatungsschwestern, dass Galactina in Belb 2 Produkte lösen, was ich unbedingt müssen haben. Das gehöre ich einfach bei ihnen ins Programm. Hirsenschleim und Reisschleim. Sie bauen die ganze Ernährung auf dem auf. Wenn sie Durchfall haben, das. Wenn sie verstopft sind, das. Wenn es gut geht und nur fest Hunger haben, dann kann man da mischen und so weiter. Und ich habe die besucht und die haben da geklackt und dann habe ich gesagt, ja und was ist denn, wenn ich euch die zwei Produkte bringe? Dann habe ich gesagt, ja, das wäre grossartig, sie wären fast ein Heiland, wenn sie das bringen. Dann habe ich gesagt, ja, das fehlt mir eben gerade noch und habe die zwei Produkte gebracht. Ist gut gelaufen, bin aber nicht reich geworden damit, weil es sind billige Produkte, aber wir haben das Tür und Tor geöffnet. Und der Galactina hat das Tür und Tor geschlossen, bis sie selber eingegangen sind. Okay. Und mir ist es immer besser gegangen. Und dann ist eben die Bude zu klein geworden in Ostermundigen. Man musste etwas suchen, dann ist man dann auf das Welsche Rohr gekommen, durch die Wirtschaftsförderung. Und dann haben wir dann richtig angefangen, dort mit Milchprodukten. Und dann eben nicht nur einfach ein Milchprodukt gebracht, sondern geschaut, was kann man sonst noch machen. Sind wir als Einzige auf dem Gebiet mit umweltfreundlichen Verpackungen, sind mit Bioprodukten, sind dann schlussendlich mit der ersten Säuglingsmilch ohne Palmöl.
Ja.
Und die einzige Firma auf dem Kindernahrungsmittelsektor, die alles in der Schweiz fabriziert. Und das ist der Hammer. Das ist gelaufen.
Und so habt ihr eigentlich dann, von ursprünglich mal 3 Produkte auf rund 40 Artikel aufgebaut, von einem Mitarbeiter auf 20 aufgestockt. Und eben seid so vom Kuhhirt zum Multimillionär geworden. Und hat erst mit 83 entschieden, so, jetzt höre ich auf. Das ist ein Entscheid, wenn man so spät fällt, wo ihm schwer fällt.
Es fällt einem schon schwer, aber eben das Geschäftsleben ist natürlich auch nicht nur Schleck. Man hat schon auch manches, was hart ist. Ich bin zum Beispiel am Morgen immer so 5:45 bin ich im Büro gewesen. Bis 6:45 am Abend. Und einfach mit 83 habe ich dort gemerkt, das steht ein bisschen an, ich bin nicht mehr so frisch. Ich hatte manchmal am Telefon nicht mehr so recht gewusst, was antworten, weil ich nicht mehr so schnell reagiert habe und so weiter. Und dann die Tochter hat es nicht weiterführen wollen, die jüngere Tochter war ja über 20 Jahre lang im Betrieb gewesen. Aber sie hat gesagt, der Kampf mit den Behörden und alles, allein stimmt sie das nicht durch. Und da hat es einfach nichts anderes gegeben, als zu verkaufen. Und dann sind dann eben die Töchter gekommen und haben gesagt, ja, das ist so ein interessantes Leben gehabt, das sollte man auf Papier bringen. Und schlussendlich habe ich es gemacht und habe das Buch da gebracht.
Und jetzt ist ein bisschen speziell das Bild, wenn wir das da schnell in der Kamera ein bisschen festhalten können. Das Bild zeigt euch mit 9-jährig, gemalt vom Alois Garicet. Wie ist es da dazu gekommen?
Eben der Alois Garicet hat auch in Obersachsen gewohnt. Und wir hatten einen alten Schimmel gehabt. Und immer, wenn er etwas Grösses hatte, zu transportieren, Staffagen oder Farbkübeln und so weiter, dann kam er zu uns und hat gesagt, ob wir das da oder dort hinführen oder dort holen und so weiter. Und dann meistens haben die Eltern gesagt, ja, ja, der Toni macht das schon, der kommt mit dem Schimmel und macht das. Und eines Tages, als ich bei etwas geholt bei ihm, und dann sagt er, komm, Bub, ich will das Bild machen von dir. Und dann bin ich halt angestanden und er hat das Bild gemalt und ich habe gesehen, was fertig war. Aber seitdem nie mehr.
Genau, weil das Bild ist verschollen bis heute.
Das Bild ist verschollen. Wir haben dann glücklicherweise ein Foto gefunden bei der Galerie Fischer in Luzern. Der hat einst Bilder ausgestellt von Garicet und der hat sämtliche Bilder, die er ausgestellt hat, hat er fotografiert. Und dann war das auch darunter, haben wir die Fotos können haben und hauptsächlich die ältere Tochter hat gesagt, du, also das Bild, das muss einfach auf dein Buch, das geht nicht anders. Und sie hat dann mit einer anderen Frau, mit der Frau von Magetti-Bub, die zwei zusammen, haben das ausfindig gemacht. Ich habe es alle nie gefunden. Aber die sind gekommen mit dieser Foto.
Ihr habt ein unheimlich spannendes Leben geführt. Habt vieles erlebt, vieles gesehen. Leider ist die Zeit zu kurz, für dass man das 90 Jahre so ganz kurz zusammenfassen kann. Wer aber mehr möchte wissen, bekommt das Buch auch im Handel, im Buchhandel, auch als E-Book.
Oder können Sie auch bei mir bestellen.
Oder
20er Nötli schicken und dann kommt das Buch per Post ins Haus.
Sehr gut. Und dort erfahrt man auch, wie viel durchhalten will, dass es braucht, um so ein Unternehmen auf die Beine zu stellen. Toni Hosang, merci viel mal, dass ihr zu uns von Bern hierher auf Lies an die Liesbosie gekommen und uns einen kleinen Einblick in euer spannendes Leben habt gegeben.
Ja, ich bin gerne gekommen. Danke vielmals für die Einladung.
Danke vielmals, Herr Hosang. Merci viel mal.
Danke Ihnen, Herr Anneler.
Das war der Toni Hosang, der langjährige Chef der Bimbosan AG, im Talk mit dem Renato Anneler.